Seine Beziehungen zu den unzähligen Priestern, denen er als Kind begegnete, waren ambivalent. Zu manchen entwickelte er eine herzliche und positive Beziehung. Das waren die Priester der Gemeinde, die als erste die außerordentliche geistige Begabung des Jungen erkannten. Aber es gab auch frühe und prägende Zusammenstöße. Als Blum in der Beichte einmal seine persönlichen Zweifel an der Transsubstantiationslehre ansprach, schreckte der Beichtvater zurück, als ob ihm eine Schlange entgegenzische, und meldete die Äußerungen des Jungen seinen Kollegen. Von einem improvisierten geistlichen Tribunal zur Rede gestellt, blieb Blum trotzig. Als Erwachsener sollte er die Kirche dann ganz ablehnen. Weil sich die Familie das Schulgeld fürs Gymnasium nicht leisten konnte, verließ Blum mit 14 Jahren die Schule und suchte sich eine Lehrstelle. Nach zwei abgebrochenen Versuchen mit unehrenhaften Meistern verbrachte Blum einige jämmerliche Jahre damit, für einen Gürtlermeister hauptsächlich niedrigste häusliche Arbeiten zu verrichten. Im Jahr 1827 arbeitete er dann für den Laternenbauer Johann Wilhelm Schmitz, eine Stelle, die ihm die Gelegenheit bot, als Vertreter und Kundendienstleiter durch ganz Deutschland zu reisen. Die allgemeine Richtung seines Lebens war jedoch noch unklar. Und im Alter von 23 Jahren, als die Laternenfabrik von Schmitz schließen musste, hatte Blum noch keinen festen Boden unter den Füßen. Der Durchbruch kam mit einer Stelle am Kölner Stadttheater unter Friedrich Sebald Ringelhardt. Blum sollte bis 1847 bei Ringelhardt beschäftigt bleiben, zuerst in Köln, später in Leipzig. Er lernte schnell bei der Arbeit und arbeitete sich von einer Reihe von Assistentenposten zum unverzichtbaren Verwalter und obersten Buchhalter von Ringelhardts kleinem, aber vielfältigem Betrieb hoch. Das knappe Gehalt reichte, um einen bescheidenen Haushalt zu gründen. Zunächst 1837 mit Adelheid May, die aber nach einer Fehlgeburt nur 102 Tage nach der Hochzeit starb, und dann mit Jenny Günther, der Schwester eines guten Freundes. Für einen Mann, dessen Mittel niemals seinen Begabungen entsprochen hatten, bot das Theater unzählige Chancen. Auch wenn es dem Bürgertum wichtig war, so war das Theater selbst nicht bürgerlich. Es war eine Welt, in der sozialer Status und Herkunft weniger zählten als Engagement und Ausstrahlung. Verträge aushandeln, eine Truppe von Schauspielern unterschiedlicher Gehaltsstufen und Qualität leiten, kreative Ansprüche mit der Notwendigkeit, möglichst viele Eintrittskarten zu verkaufen, in Einklang bringen, mit den städtischen Behörden in Kontakt bleiben und Kritiker umwerben oder sie wegen harter Rezensionen in der Presse angreifen. Diese Welt kleiner Gewinnmargen und großer Egos erforderte höchste politische und diplomatische Fertigkeiten. Und das Wichtigste? Blum sah sich nunmehr von Menschen umgeben, die an die Bedeutung und Macht des Wortes glaubten. Schon in seiner Jugend hatte Blum die Gewohnheiten eines leidenschaftlichen Autodidakten entwickelt. Jede freie Minute verbrachte er damit, dass er über Büchern grübelte,